Heute möchte ich gerne über ein Thema sprechen, über das ab und zu etwas gesagt wird. Aber wenn Sie einmal in das Liederbuch hineinschauen und unter den Themen gucken, unter denen die einzelnen Lieder aufgelistet sind, dann werden Sie das Thema Leid nicht finden. Es ist eigenartig, nicht wahr? Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal geklagt haben. Verwundern würde es mich nicht. Ja, ich würde es sogar von Ihnen erwarten. Warum? Wenn wir uns in der Welt herumschauen, wird überall geklagt. Ich habe noch keine Gesellschaft erfahren auf dieser Erde, die nicht klagt. Sie klagen alle. Oder? Ist Klagen denn eigentlich unbiblisch? Sollte man sich als Christ immer nur freuen und Halleluja sagen, wenn auch nicht laut, so doch leise? Wenn wir in den Nachrichten, wenn wir die aufmerksam hören, im Fernsehen oder in der Zeitung lesen, dann lesen wir von Klage. Dann lesen wir von Trauer. Dann lesen wir dort von Leid. Wer kann aber Leid wirklich ertragen? Haben Sie sich schon einmal die Frage gestellt? Wer kann Leid ertragen? Geklagt wird heute aus den unterschiedlichsten Gründen. Und die Klage ist auch den Autoren der Bibel nicht fremd. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, aber die meisten Psalmen sind Klagelieder. Die allermeisten sind Klagelieder. Das sollte uns doch schon etwas zu denken geben, oder finden Sie nicht? Und wir haben vorhin gerade die Lesung aus Hiob Kapitel 19 gehört. Lesen Sie mal das Buch Hiob. Und wie Hiob klagt und dann auch Gott anklagt. Klage ist Bestandteil des Menschseins. Es gehört einfach bei uns dazu. Das ist so. Schauen Sie sich rum. Hören Sie den Menschen zu. Ich möchte heute früh über ein Kapitel, über den Teil eines Kapitels aus den Klagelieder des Jeremias vorlesen und dann etwas dazu sagen. Ich lese nach der guten Nachricht, werde dann aber meine Auslegung von der Lutherbibel herbringen. Klagelieder Kapitel 3. Ich bin der Mann, der viel gelitten hat unter den zornigen Schlägen des Herrn. Ich bin es, den er vor sich hertrieb, immer tiefer in die dunkelste Nacht hinein. Immer nur mich traf seine Faust, Tag für Tag, ohne einzuhalten. Er lässt meine Haut und mein Fleisch zerfallen und zerbricht mir alle meine Knochen. Von allen Seiten schließt er mich ein. Er umstellt mich mit Bitterkeit und mit Qual. In Finsternis lässt er mich wohnen, wie die, die schon seit langem tot sind. Er hat mich ummauert und in Ketten gelegt. Aus diesem Gefängnis gibt es keinen Ausweg. Ich kann um Hilfe schreien, so viel ich will. Mein Rufen dringt aber nicht bis an sein Ohr. Ja, er hat mir den Weg mit Steinen versperrt, sodass ich ständig in die Irre gehe. Wie ein Bär hat er mir aufgelauert, wie ein Löwe in seinem Hinterhalt. Er hat mich vom Weg heruntergezerrt. Dann hat er mich zusammengeschlagen. Er hat den Bogen auf mich angelegt und mich als Ziel für seine Pfeile benutzt. Pfeil auf Pfeil hat er abgeschossen und mir die Nieren damit durchbohrt. Die Leute meines Volks, sie lachen mich aus. Täglich singen sie ihr Spottlied über mich. Das ruhige Leben hat er mir genommen. Ich weiß nicht mehr, was Glück bedeutet. Ich habe keine Zukunft mehr. Vom Herrn ist nichts zu erhoffen. An all dieses rastlose Elend zu denken, ist jedoch Gift für mich und macht mich bitter. Doch immer wieder muss ich daran denken und bin erfüllt von Verzweiflung und Schwermut. Ich will mich an etwas anderes erinnern. Damit meine Hoffnung wiederkommt. Von Gottes Güte ist es, dass wir noch leben. Sein Erbarmen ist noch nicht zu Ende. Seine Liebe ist jeden Morgen neu. Und seine Treue ist unfassbar groß. Ich sage, der Herr ist mein Ein und Alles. Darum setze ich meine Hoffnung auf ihn. Der Herr ist gut zu denen, die nach ihm fragen, zu allen, die seine Nähe suchen. Darum ist es das Beste, zu schweigen und auf die Hilfe des Herrn zu warten. Für jeden Menschen ist es gut, wenn er schon früh gelernt hat, Last zu tragen. Bis dahin. Klage ist ein Bestandteil der Menschheit. Wir alle klagen. Hier in Klagelieder Kapitel 3 klagt jemand, weil er persönliches Leid erfahren hat. Diese Klagelieder und besonders dieses gesamte Kapitel 3 der Klagelieder beschreibt Jeremia seine persönliche Reaktion auf das Leid. Auf das Leid, das er um sich herum sah, als die Babylonier Jerusalem einnahmen und verwüsteten, als sie die Menschen buchstäblich abschlachteten. Und er fragte sich, wo ist Gott in all diesem? Wo? Klage ist ja immer Ausdruck von Leid. Ob dieses Leid nun objektiv ist oder nur subjektiv empfunden wird, spielt aber gar keine Rolle. Ist vollkommen egal. Wenn jemand leidet, subjektiv oder auch objektiv, wird er klagen. In unserer Zeit reagiert man ja ganz unterschiedlich auf Leid. Die einen ignorieren es, nur nicht hinschauen, sich nur nicht damit beschäftigen. Ich habe genug mit mir zu tun. Und die anderen? Die anderen suchen nach einfachen und nach schnellen Lösungen. Und die Christen sind von diesen Reaktionen nicht ausgenommen. Das ist auch sehr, sehr gut. Ein junger Mann wurde eine Tochter geboren. Die Tochter war missgebildet in mehrfacher Hinsicht. Und sie hatten sich dieses Kind sehr, sehr gewünscht. Sehr gewünscht. Liebe Geschwister, die es wirklich gut mit ihnen meinten, konnten nur eins immer wieder sagen. Römer 8, Vers 28. Und er kam mal zu mir und sagte, der Nächste, der mir Römer 8, 28 sagt, ich sag's mal so, wie er es gesagt hat, den hau ich was in die Fresse. Ich kann es nicht mehr hören. Sind wir nicht häufig auch solche Leute, die plakativ Lösungen anbieten, die keine Lösungen sind? Wenn das Leid durch Krankheit verursacht ist, dann sollen sofortige und schnelle Heilungen helfen. Und in vielen Fällen macht es die moderne Medizin, und man kann ja nur sagen, Gott sei Dank, möglich. Rasch wirkende Medikamente, wagemutige Operationen, die noch vor ein paar Jahren undenkbar waren, bringen Heilung. Elektronische Hilfsgeräte haben Leiden bei körperlichen Krankheiten zum Rückzug gedrängt. Was man jetzt schon alles mit Prothesen machen kann, die elektronisch gesteuert werden. Das ist enorm. Man kann sich darüber ja nur freuen, über diese Errungenschaft. Aber was ist, wenn die Medizin den gewünschten Erfolg versagt? Was dann? Dann bieten andere Heiler ihre Dienste an. Und sie versprechen wahre Wunder. Zu dem musst du gehen. Zu dem. Das ist, der kann dir helfen. Und dann geht man zu ihm und geht und geht und bringt sein ganzes Geld dorthin. Und es wird nicht besser. Was machen wir dann? Selbst christliche Kreise sind angesteckt von Machbarkeitswahn unserer Zeit, in dem nur Heilung als Zeichen echten Glaubens gilt, nur Wunder das Wirken und die Macht Gottes widerspiegeln. Schlagzeilen machen da natürlich nur die spektakulären Erfolge, nicht das geduldige, getragene Leiden der chronisch Kranken. Die Trumpfe der Medizin und die vollmundigen Versprechen von Heilern aller Art lassen häufig vergessen, dass es immer noch Leid gibt, die einen schwierigen Verlauf ohne dramatische Besserung nicht in Aussicht haben. Ja, manchmal überhaupt keine Besserung, sondern nur Verschlechterung in Sicht ist. Menschen reagieren ja ganz unterschiedlich auf Leid. Nicht jeder reagiert gleich. Der eine zieht sich zurück und will ganz alleine sein, keinen Besuch haben. Der andere isst zu viel. Und wieder ein anderer so gut wie gar nichts. Er bringt buchstäblich kein Wissen herunter. Ein anderer gibt anderen Menschen die Schuld an seinem Leid. Schuld daran haben andere, dass er zu leiden hat. Oder er beschuldigt sich selbst. Hätte ich doch nur, hätte ich doch nur, hätte ich doch nur. Und dann als drittes tritt häufig ein verzweifeltes Bemühen um Hilfe und Heilung ein. Und dafür werden häufig Unsummen von Geld ausgegeben. Man scheut buchstäblich keine Kosten. Und wenn die Bemühungen dann nicht helfen, dann tritt Verunsicherung und Resignation ein. Ich habe doch alles versucht. Und nichts hat geholfen. Und hier an diesem Punkt bleiben viele stehen. Sie werden hart wie Kruppstahl. Sie werden wie Lots Frau zu einer Salzsäule, ungenießbar für irgendjemand anderen. Weiter kommt aber nur derjenige, der das Leid annimmt und seine Beziehungen zu den Mitmenschen und zu Gott neu gestaltet. Diesen von mir eben skizzierten Prozess schildert uns Klagelieder Kapitel 3. Zunächst einmal, auch bei Jeremia ist es so, einem Propheten Gottes, einer, der im Auftrage Gottes sein Wort verkündigte. Zunächst einmal steht die Schuldzuweisung an Gott. Gott ist an allem schuld. Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut. Als junger Mann habe ich Sonntagdienst getan in einem Kreiskrankenhaus im Westfälischen. Da lag ein Mann, Speiseröhrenkrebs, buchstäblich abgemagert bis auf die Knochen. Die Stationsschwester wusste, dass ich Christ war und sagte zu mir, gehen Sie mal da in das Zimmer, der braucht Sie. Dann bin ich rein und habe versucht, ihn von Jesus Christus zu sagen. Beim dritten Satz war ich draußen. Hat mich rausgeschmissen. Buchstäblich rausgeschmissen. Er wollte nichts hören. Wie denn auch? Nach seiner Ansicht war nur einer schuld an seiner Krankheit. Gott. Und dann von ihm zu reden, ist ja wie ein Hohn. Jeremia ist gebrochen an Leib und Seele. Schauen Sie mal, Verse 1 bis 6. Ich bin der Mann, der Elend sehen muss durch die Rute des Grimmes Gottes. Er hat mich geführt und gehen lassen in die Finsternis und nicht ins Licht. Er hat seine Hand gewendet gegen mich und erhebt sie gegen mich Tag für Tag. Er hat mir Fleisch und Haut alt gemacht und mein Gebein zerschlagen. Er hat mich ringsum eingeschlossen und mich mit Bitternis und Mühsal umgeben. Das sagt jemand, der im Auftrage Gottes Gottes Wort verkündigt hat. Einer, der davon spricht, wenn Sie mal das Buch Jeremia lesen, der davon spricht, in welcher Beziehung er zu Gott stand. Äußeres Leid hat innere Auswirkungen. Man fühlt sich verstoßen. Belagerung durch Bitterkeit und Mühsal. Es ist wie der Feind, der einen Belagerungsring um die Stadt herum aufschüttet. Ja, es werden hier Worte gebraucht, die werden von der Unterdrückung des Volkes Israel in Ägypten gebraucht. Wie Israel in Ägypten fühlte sich Jeremia unterdrückt in jeder Beziehung. Ja, der hebräische Text sagt hier, dass das Leid für Jeremia war wie das Gift einer Schlingpflanze. Keine erfreuliche Sache. Und Jeremia selbst, er sieht keinen Ausweg aus diesem Leid. Eingemauert, sagt er, wie in einem Gefängnis, in schweren Ketten gelegt, so kommt er sich vor. Gott will mich nicht hören, sagt er. Er stopft sich die Ohren zu, wenn ich bete. So buchstäblich. Vers 8. Und wenn ich auch schreie und rufe, so stopft er sich die Ohren zu vor meinem Gebet. Und es kommt einem vor, als wenn das Gebet nur bis zur Wand oder nur bis zur Decke geht. Man dringt nicht durch. Und Gott ist nicht nur einer, der sich die Ohren zustopft, sondern Gott ist auch ist wie ein reißendes Tier. Wie ein feindlicher Bogenschütze. Und seine Pfeile hat er abgeschossen und sie stecken in den lebenswichtigen Organen. Die Nieren im Alten Testament sind Sitz des Gefühls. Und da hinein hat er geschossen. Und deshalb fühle ich mich auch so miserabel. Deshalb fühle ich mich so elend. Wer sich mit Menschen beschäftigt, die leiden, sollte das wissen. Aufmunterung nützt Gott wenig. Aber das Schlimmste ist, für Jeremia, dass er kein Mitleid findet. Im Volk ist er Zielscheibe des Spottes. Alle machen sich über ihn lustig. Sagen, ja, vorher große Töne, als es dir gut ging, als du gesund warst. Große Töne, nicht wahr? Man muss Gott vertrauen in jeder Lebenslage. Und wo ist er jetzt bei dir? Ach, da kann man ja nur lachen, nicht? Wie eine Zielscheibe des Spottes. Ja, er sagt sogar in Vers 15, Gott hat als Gastgeber das heilige Gastrecht mit Füßen getreten. Das heißt also, Jeremia sagte Gott, ich kam zu dir wie ein Fremder, wie ein Gast. Und eigentlich war es deine Pflicht, mich aufzunehmen und mir kaltes Wasser zu geben und mich mit Speise zu sättigen. Das Gastrecht ist im alten Vorderen Orient ein ungeschriebenes Gesetz, das überall gilt. Überall. Und dieses Bild gebraucht er und wendet als Gott an. Gott hat als Gastgeber das heilige Gastrecht mit Füßen getreten. Gott hat mich niedergedrückt in die Asche, Vers 16, aber damit nicht genug, sondern er hat mich beim Schopf genommen und mein Gesicht hin und her gerieben in den Kieselstein, sodass ich Kiesel essen musste. So fühlt jemand, der wirklich leidet. Er fühlt sich nicht wohl, er fühlt sich vollkommen miserabel. Welch ein Wunder, dass Jeremia dann in Vers 17 und 18 sagt, mein Vertrauen zu Gott ist zerbrochen. Er ist nicht da. Wie kann er mir so etwas antun? Wo ist er denn? Hat er nicht gesagt, den Gerechten geht es wohl? Hat er nicht gesagt, dass er die segnen wird, die sich mit seinem Gesetz halten? Und jetzt dieses? Was machen wir mit unserem Leid? Was mache ich mit meinem Leid? Was mache ich mit meinen Gefühlen, die das Leid ja buchstäblich als Brennstoff haben? Wie gehe ich damit um? Und jetzt kommt etwas im zweiten Teil, das man so nicht erwartet. Annahme und Neugestaltung der Beziehung. Annahme des Leids. Es annehmen, sich nicht dagegen wehren. Aber die Beziehung zu Gott neu gestalten. Aber wie wird das Realität in meinem Leben? Mein Leid ist doch die Realität meines Lebens. Wie kann ich da Gott vertrauen, wenn er mich so behandelt? Sehen Sie mal, wenn Sie die Bibel mit haben, gehen Sie mal rein in die Verse 19 bis 21. Er sagt dort, an mein Elend zu denken ist Gift für mich und macht mich bitter. Er kommt zur Selbsterkenntnis. Er sagt, Vergegenwärtigung des Leides ist Wermut und ist Gift. Und ein zweites, Vergegenwärtigung des Leides führt in die Depression, wenn ich an nichts anderes denke als nur an mein Leid. Vers 20. Doch immer wieder muss ich daran denken. Und bin erfüllt von Verzweiflung und Schwermut. Und ein drittes, Vers 21, doch dies will ich mir in den Sinn zurückrufen. Darauf will ich hoffen. Die einzige Lösung aus diesem Leid und aus diesem Kreis des Leidens, des Weinens, der Klage herauszukommen ist, Sie werden es nicht glauben, sich selbst zu ermahnen, Rückschau zu halten. War es immer so? Haben Sie nicht auch gute Tage erlebt? Haben Sie nicht Tage erlebt, wo Sie Gott gelobt und gepriesen haben? Ist er jetzt auf einmal ein anderer geworden, weil es Ihnen nicht so geht, wie Sie es sich vorstellen? Hat Gott sich geändert und auf einmal ist er unser Feind geworden? Wie heißt es doch? Jesus Christus gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit. Gott ändert sich nicht. Annahme des Leids und Neugestaltung der Beziehung mit Gott ist notwendig. Gottes Güte und Barmherzigkeit und nur sie helfen aus dem Leid. Sehen Sie Vers 22 und Vers 23. Die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu und seine Treue ist groß. Mit anderen Worten, wenn Gott sagt, ich habe dich erwählt, ich bin treu, dann ist er das. Treu ist er, der euch ruft. Er wird es auch tun. Nicht wir. Er wird es tun. Seine Bundestreue hat kein Ende. Seine Barmherzigkeit hört niemals auf. Seine Treue und seine Zuverlässigkeit ist jeden Morgen neu. Neu. Das heißt also, seine Treue und seine Zuverlässigkeit ist jeden Morgen so da, als wenn ich sie den Tag vorher nie in Anspruch genommen hätte. Sie ist immer ganz neu. Immer ganz neu. Sie nutzt sich nicht ab durch Gebrauch. Es ist immer so da, als wenn sie blinkt und funkelt. Ich war wie das schöne neue Auto in dem Raum des Autohändlers. Immer neu. Sie nutzt sich nie ab. Notwendig ist also in allem Leid kompromissloses Vertrauen auf Gott. Und das drückt er aus in Vers 24, indem er sagt, der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Er gebraucht hier ein alttestamentliches Bild von der Landverteilung des verheißenen Landes. Jeder Israelit erhielt ein Stück des eroberten Landes. Ein Stamm jedoch nicht, nämlich die Leviten. Für sie war der Herr ihr Herteil. Also diejenigen, die am Heiligtum dienten, erhielten kein Stück Land, sondern der Herr war ihr Landteil. Er versorgte sie. Und in den Psalmen wird dann dieses spezielle Wort von der Landverteilung das Wort zum Ausdruck für Gottverbundenheit und gelebte Frömmigkeit. Mit anderen Worten, Jeremia ist jetzt so weit, dass er sein Schicksal in die Hände Gottes legt. Und jetzt heißt es, warten, ausharren, dabei bleiben. Hoffnung haben bedeutet ja gleichzeitig auch Geduld haben. Bedeutet auch Geduld haben in schwierigen Situationen. Und jetzt kommt Jeremias Erkenntnis. Der Herr ist gut. Vers 25. Denn der Herr ist freundlich dem, der auf ihn harrt. Und den Menschen, der nach ihm fragt. Es ist ein köstlich Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des Herrn hoffen. Es ist ein köstlich Ding für einen Mann, dass er das Joch in seiner Jugend trage. Gut ist Gott zu denen, die auf ihn harren, die auf ihn warten, die ihn suchen. Und dann kommt der Lobpreis. Dann kommt das Bekenntnis. Dann kommt die Einladung an die Zuhörer, mit ihm in diesen Lobpreis einzustimmen. Gut ist, dass man auf Gott hofft, ohne zu klagen. Hoffnung, biblische Hoffnung, ist ja nicht etwas Vages. Der Christ, der wirklich an Gott glaubt und an Jesus Christus glaubt, der hofft ja nicht ins Blaue hinein. Der hofft ja nicht darauf, dass die Situation irgendwie durch ganz bestimmte Umstände irgendwie etwas besser wird. Eigentlich, der Mensch, der Gott vertraut, trägt auch keine rosa-rote Brille, durch die er alles irgendwie sieht, damit es irgendwie erträglicher wird. Lesen wir, Josua Kapitel 6. Als das Volk Israel das verheißene Land einnehmen wollte, da sahen sie Jericho, eine stark befestigte Stadt, uneinnehmbar für dieses Volk von Sklaven und Dienern. Uneinnehmbar. Mauern 4-5 Meter dick, 7-8 Meter hoch. Mit Pfeil und Bogen und mit Speer. Wie wollen sie das machen? Und genauso steht es auch da. Lesen wir nach. Josua Kapitel 6. Jericho war uneinnehmbar. So steht es da. Und das ist doch das Charakteristikum des Glaubens. Dass ich Dinge so sehen kann, wie sie wirklich sind. Ich muss nicht eine rosa-rote Brille tragen, damit ich irgendwie Hoffnung habe. Meine Hoffnung ist nicht in Situationen, sondern biblische Hoffnung hat immer eine Person als Inhalt. Jesus Christus. Gott. Er ist Hoffnung. Und genau das hat auch das Volk Israel mit Jericho erwartet. Deshalb zogen sie um die Stadt herum 7 Mal. Was meinen Sie, was die auf den Mauern da gesagt haben? Da kommt dieses Volk mit so einem kleinen Bogen da und einem Speer und hier und da. Die haben gesagt, toll. Die haben sich am Kopf gefasst. Was wollen die eigentlich? Und es ist auch so, die Israeliten haben Jericho nicht eingenommen. Aber Gott hat es getan. Seht, und das ist biblische Hoffnung. Nicht der Glaube an bessere Umstände, sondern der Glaube an Gott, dass er Situationen ändern kann. Und wenn er es nicht tut, dann gibt er mir dennoch die Kraft, es zu ertragen. Und zum Schluss sagt Jeremia, gut ist, dieses Joch des Leids in der Jugend zu tragen. Menschen, denen alles zufällt, von Kindheit an, sind ungenießbar, auch als Erwachsene. Die meinen, das müsste immer so gehen, wie sie es gewohnt waren. Papa und Mama müssen alle Rechnungen bezahlen, die immer kommen. So war es doch in der Vergangenheit. Deshalb muss es jetzt auch so sein. Immer jemand dabei. Nein, es ist gut, wenn man das Joch in der Jugend trägt und dann im Leid erfahren will. Alle diese Aussagen, die ich hier zum Schluss aus dem 3. Kapitel der Klagelieder genommen habe, stehen im Gegensatz zu Vers 17. Meine Seele ist aus dem Frieden vertrieben. Ich habe das Gute vergessen. Und viele meinen nun, wenn Gott in schwere Leid hineinführt, dass Gott uns hoffnungslos machen will. Gott will uns niemals hoffnungslos machen. Aber es kann durchaus sein, dass wir ernüchtert werden müssen. Dass menschliches Leben auf dieser Erde nicht immer geradlinig ist. Nicht immer eitel Freude ist. nicht immer glatt geht. Sondern da sind sehr viele Hubbel dabei. So manch ein Schlagloch. Da ist so manch eine Kurve drin. Das Zeugnis der gesamten Schrift ist, Gott hilft auch im Leid. Er hilft auch im Leid. Ein Charakteristikum der Psalmen, die Klagelieder sind, ist, dass 99% der Klagelieder in den Psalmen enden mit einem Lobpreis und einem Vertrauensbeweis Gottes. Ich sage es häufig zu meinen Studenten, wenn ich die Psalmen mit denen durchnehme, ich sage, schlagen Sie, was das Zeug hergibt. Fressen Sie nicht alles in sich hinein. Lesen Sie die Klagelieder, wie die geklagt haben. Wo bist du denn? Du kümmerst dich nicht um mich. Aber vergessen Sie anschließend nicht das Loben, wenn er Ihnen hilft. Und er wird es tun. Der Leidende sucht Heilung. Der Leidende sucht Trost. Der Leidende sucht Hoffnung, an die er sich klammern kann in seinem Leid. Derjenige jedoch, der von seinem Leid belagert wird, sieht keine Hoffnung, kein Trost, keine Hoffnung, kein Land in Sicht. Das geschieht erst, wenn wir unsere Not, wenn wir unser Leid in Gottes Hände legen. Wenn Sie aufmerksam verfolgt haben, dann werden Sie bemerkt haben, dass es hier in Jeremia Kapitel 3 nicht um erneuerten Glauben nach der Not geht, nach der Krise, nach dem Leid, sondern dass es um wiedergewonnenen Glauben inmitten der Krise geht. Leid, wer kann es ertragen? Das war die Frage am Anfang. Die Antwort zum Schluss. Leid kann nur der ertragen, der auch in der Krise Gott vertraut. Es ist gut möglich, dass Sie heute früh hier sind und dass Sie sagen, ach, ich würde so gerne Gott vertrauen. Bleiben Sie zurück. Hier sind viele Menschen, die gerne mit Ihnen sprechen, die gerne mit Ihnen beten würden, die Ihnen gerne zeigen würden, wie man es macht, Gott zu vertrauen. Leid, wer kann es ertragen? Derjenige, der auch in der Krise Gott vertraut. Amen.